Herzlich willkommen zum PsychCast. Diesmal ist unser Gast wieder Dominik Bratke. Er ist Oberarzt an der UKM.
Benedikt.
Ich hab's, aber letztes Mal habe ich es doch auch schon falsch gesagt. Es ist zum Verzweifeln.
Genau.
Also, herzlich willkommen zum PsychCast. Heute mit Benedikt Bratke, den treue PsychCast-Hörer schon von unserer ADHS-Folge kennen und schätzen gelernt haben. Heute geht's aber um das Thema Sport und Psychiatrie. Willkommen zurück im PsychCast, Benedikt.
Ja, ich freue mich auch, Jan. Und vor allem ganz herzlichen Dank für deine dritte Einladung. Das ist ja sozusagen schon fast ein kleines Jubiläum, was wir heute feiern. Und finde auch, zum dritten Mal haben wir uns ein erneut spannendes Thema rausgesucht, was wir heute besprechen wollen.
Stimmt. Und bei den Rückmeldungen zu den beiden ersten Folgen wurde immer gesagt, die Kombination aus theoretischem Überbau und praktischen Fallbeispielen sei total hilfreich. Dann wollen wir das bei diesem Thema auch wieder versuchen, Benedikt.
Ja, sehr gerne.
Warum haben wir uns denn für Sport und Psychiatrie entschieden? Das ist ein Bereich, auf den du dich auch ein bisschen spezialisiert hast. Erzähl mal, was dazu geführt hat.
Ja, also das war tatsächlich so eine Entwicklung aus, ich sag mal, zwei Bereichen meines Lebens, die mich schon sehr lange begleiten. Einerseits natürlich die Psychiatrie und Psychotherapie, / Neurologie, die mich halt immer sehr fasziniert. Also die Frage, wie Menschen psychisch, sag ich mal, ein Stück weit einfach auch funktionieren, wie Belastungen entstehen, wie Resilienz aufgebaut wird und wie psychische Erkrankungen überhaupt behandelt werden. Andererseits hatte Sport für mich letztlich immer auch eine sehr große, Bedeutung in meinem Leben. Ich bin ehemaliger Tennisspieler, Fußballer und auch begeisterter Marathonläufer. Und deshalb habe ich mich so ein Stück weit einfach auch immer mit Belastungssteuerung so ein Stück weit beschäftigt und wie einfach auch, welche Ressourcen aus Sport einfach auch entstehen können. Und im Laufe meiner klinischen Tätigkeit wiederum ist mir dann zunehmend aufgefallen, wie stark körperliche Aktivität die psychische Gesundheit letztlich auch wirklich beeinflusst, muss man sagen. Ich habe erlebt, dass Bewegung bei vielen Patientinnen und Patienten einen enorm positiven Effekt hatten, manchmal ergänzend zur Psychotherapie und zu Medikamenten einen stärkeren Effekt, als ich das zunächst einmal auch erwartet hatte. Und gleichzeitig habe ich in einer Spezialambulanz von uns gesehen, der Ambulanz für Sportpsychiatrie, dass Leistungssport keineswegs, ich sag mal, bedeutet, dass man automatisch auch wirklich psychisch gesund ist. Viele Menschen haben die Vorstellung, wer sportlich diszipliniert lebt, wer fit wirkt, der muss psychisch auch stabil sein. Aber gerade im Spitzensport ist es so, dass aufgrund des hohen Drucks, Identitätskrisen und manifesten psychiatrischen Erkrankungen diese These so ein Stück weit, vielleicht in einem Podcast wie heute auch zurechtgerückt werden. Und
ja, ich finde,
die beiden Perspektiven, also so Sport als therapeutischer Faktor einerseits und Sport aber auch als möglicher Belastungsraum, will ich mal sagen, andererseits, das hat mich so in seiner Kombination immer sehr gereizt.
Ich finde das einen sehr interessanten Einstieg, denn wir wissen eigentlich alle, wie gut die Wirkungen von Sport auf Gesunde sind. Also jedenfalls wissen wir, wie gut die Wirkungen von Sport auf uns selbst sind, jeweils auf sich selbst. Weiß man, dass Sport total gut tut, dass das für die Ausgeglichenheit, die Zufriedenheit, das Körperbild, das Selbstbewusstsein total gute Wirkung hat. Man weiß auch, dass das bei Gesunden so wirkt. Und bei psychisch Kranken habe ich ja das Gefühl, laut allen Studien wirkt es nochmal noch besser, weil es auch noch hilft, die Krankheit zu reduzieren, zusätzlich zu dem, was alle Gesunden haben, und in jedem Kranken steckt ja auch noch ein Gesünder drin. Also das heißt, die positiven Wirkungen, die es da hat, die kommen ja noch dazu. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass Psychiaterinnen und Psychiater dazu neigen zu sagen, gut, Sport machen die Patienten zur stationären Behandlung parallel auch noch, weil irgendwas müssen sie ja machen. Und ambulant wird vielleicht gar nicht so viel darüber gesprochen, obwohl die Wirkung gerade auf Angsterkrankungen und Depressionen ja auch in allen Studien sehr gut sind. Bevor wir vielleicht gleich zu den Hochleistungssportlern kommen, lass uns vielleicht kurz ein bisschen drüber reden, wie ist denn die Studienlage zu Depressionen und Angsterkrankungen und warum sind nicht alle noch viel begeisterter von den Ergebnissen?
Ja, also du hast gerade einen total wichtigen Punkt angesprochen, also wie Sport überhaupt wirkt. Ne? Sport ist sozusagen eine Polypille so gesehen und wirkt auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Ne? Auf der einen Seite ist es so, Sport entfesselt auf der einen Seite biologische Effekte, verbessert die Verfügbarkeit gewisser Neurotransmitter, also letztlich der von Dopamin, von Noradrenalin und von Serotonin letztlich. Auf der anderen Seite gibt es sehr zentrale psychologische Faktoren, dass natürlich über Sport so ein Stück weit einfach auch die Selbstwirksamkeitserwartung so gesehen erfüllt werden kann. Also gerade bei Menschen, die unter Depressionen beispielsweise leiden und entsprechend unter und in ihrem Leben, sage ich mal, viel Kontrollverlustigkeit und Passivität mehr oder weniger entfaltet haben. Und auf der anderen Seite hat der Sport natürlich auch eine sehr ausgeprägte soziale Komponente. Ne? Immer dann, wenn wir uns quasi in Teamsport begeben, wenn wir uns in Vereinsstrukturen begeben und uns da so ein Stück weit engagieren, uns austauschen müssen, pünktlich erscheinen müssen, Teil eines Teams mehr oder weniger auch werden müssen, dann ist das eine ganz gute Schulung dann letztlich einfach auch für uns. Und man hat rausgefunden, und da ist die Datenlage relativ klar, dass Sport auf mehrere psychische Erkrankungen extrem gute Wirkungen mehr oder weniger entfalten kann. Auf der einen Seite sehr gut untersucht nach Studienlage, sind die Depressionen, regelmäßige körperliche Aktivität kann depressive Symptome wirklich relevant reduzieren. Aber wir haben auch bei den Angststörungen sehr gute Ergebnisse, muss man sagen. Bewegung hilft da so gesehen, das vegetative Nervensystem sehr zu entlasten und zu stabilisieren. Bei Stress- und Erschöpfungssyndrom haben wir ähnlich positive Effekte, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir wissen auch, dass Sport auch auf ADHS zumindest kurzfristig, aber auch auf Demenzprävention beispielsweise einen sehr positiven Effekt hat. Was so ein bisschen nach Studienlage noch umstritten ist, sage ich mal, ist eher die Wirkung auf bipolare Störungen. Da ist die Studienlage so ein bisschen uneindeutig, muss man ehrlicherweise sagen.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind die Effektstärken von Sport bei Angsterkrankungen und bei Depressionserkrankungen in der Größenordnung der Medikationseffektstärken. Die sind genau, ja also mittelhoch.
Man muss immer so sagen, ja, sorry.
Ja, die sind ja immer so mittelhoch. Also wir überschätzen ein bisschen die Medikamente, wobei mittelhoch ist auch besser als gar nichts. Und das hilft sehr in der Behandlung und in Kombination mit Psychotherapie hilft es wirklich dann gut. Aber mittelhoch sind eben auch die Effekte von Sport. Wir reden gleich vielleicht nochmal darüber, welcher Sport. Aber die Effekte sind jetzt nicht so, ja, kann man zusätzlich machen, kann nichts schaden, sondern sie sind so hoch wie die Medikamente, über die wir bei jeder Visite immer ausführlich sprechen. Und den Sport vergessen wir dann komplett. Und dann ist es so eine pflegerische Aufgabe, nicht zu vergessen, dass der angeordnet ist. Die Effekte sind ja bei diesen beiden Krankheiten jedenfalls wirklich hoch und auch in immer wieder durchgeführten Studien. Also das ist auch kein Bug, glaube ich, sondern die sind gut bei diesen beiden Erkrankungen.
Absolut, also da hast du komplett recht. Vor allem bei leichten bis mittelgradigen Depressionen haben wir da entsprechende Effekte. Was man natürlich so ein bisschen herausstellen sollte, ist, Sport ist jetzt nicht, ich sag mal, das Allheilmittel, so denke ich, wollen wir es ja auch nicht verkaufen. Ne? Mhm. Letztlich ist es ja immer so, dass wenn es zu schweren Erkrankungsbildern kommt, dass man dann natürlich eher dann in die professionelle und auch medikamentöse Therapie letztlich einfach auch gehen sollte. Aber es wird viel zu wenig mehr oder weniger an Sport gedacht. Das zeigen Studien übrigens auch, dass beispielsweise komplementäre Therapie wie die Ergotherapie, Kunsttherapie, dass das viel weitläufiger in der Kliniklandschaft etabliert ist als die Bewegungstherapie. Und da tut man der Bewegungstherapie oder der Sporttherapie, wie man so will, so ein Stück weit natürlich Unrecht, weil sie einfach so extrem erfolgreich ist und weil sie am Ende des Tages auch ein kostengünstig allzeit verfügbares Mittel so gesehen einfach auch ist, entsprechenden Erkrankungen dann irgendwo stabilisierend beizukommen, will ich mal sagen.
Zum Glück ist es wenigstens was, was jede Patientin, jeder Patient auch selber sich organisieren kann. Sowohl ambulant kann man einfach sagen, ich mache jetzt mal mehr Sport, als auch stationär kann man ja zusätzlich trotzdem draußen joggen gehen. Und ich sage den Patienten auch immer, während einer stationären Behandlung dürfen sie auch in ihr Fitnessstudio gehen. Das ist sehr wohl versichert, es ist nicht irgendwie verboten. Natürlich, wenn man mit dem Arzt spricht und der sagt, sie sind jetzt im Moment durch die neuen Medikamente so eingeschränkt, dass sie nicht an die Maschinen dürfen. Okay, gut, aber das sind komische Ausnahmesituationen. In der Regel darf ein Patient, der auf einer offenen Station ist, auch ins Fitnessstudio gehen und eben auch Sport machen. Ne?
Absolut, also stimme ich voll zu.
Wo sich die Studienlage aber, glaube ich, noch gar nicht einig ist, ist, welche Sportarten sind denn jetzt besonders gut? Also Sport ist ein großes Wort. Da gibt's Krafttraining, Ausdauertraining, Tanzen, Mannschaftssportarten, ja. Da gibt's ja alles. Und was hilft denn jetzt, Benedikt? Was ist deine weise Erkenntnis?
Ist eine gute Frage. Wirklich, grundsätzlich gilt einmal, und das finde ich sehr wichtig, am Anfang herauszustellen, die beste Sportart ist diejenige wirklich, die regelmäßig durchgeführt wird. Also die nachhaltig im Prinzip dazu beiträgt, dass derjenige eine Sinnhaftigkeit mehr oder weniger für sich auch erfährt. Und am Ende ist nachhaltig und Kontinuität wichtiger als die Perfektion. So muss man dann letztlich einfach auch sagen, die wissenschaftlich beste Datenlage, die muss man sagen, die gibt es zum Ausdauertraining. Also sprich beispielsweise Joggen, Radfahren, Schwimmen oder auch schnelles Gehen. Ne? Also das ist letztlich so, dass das am besten untersucht ist. Aber auch Krafttraining zeigt mittlerweile sehr gute Effekte auf vor allem Stimmung und Selbstwert. Aber es gibt natürlich auch, und da geht es dann wieder so ein bisschen über die Neigung des Einzelnen, Yoga, Tai Chi oder achtsamkeitsbasierte Bewegungsübungen sind natürlich auch etwas, was sehr gut hilfreich sein kann gegen innere Unruhe, gegen Angst oder auch Stress. Einen wichtigen Punkt hast du gerade auch ein Stück weit angesprochen, das sind die Mannschaftssportarten, die bringen wiederum diese sozialen Effekte, die wir gerade schon so ein Stück weit erwähnt haben und sind gerade bei Einsamkeit oder bei depressivem Rückzug, will ich mal sagen, eine sehr gute Alternative. Aber wie gesagt, entscheidend ist letztlich, so würde ich mal sagen, die individuelle Passung. Manche Menschen profitieren mehr von intensiver körperlicher Aktivität, aber andere wiederum, und das ist nochmal das, was du gerade ja auch andeutest, andere eher dann von rhythmisch beruhigender Bewegung so gesehen. Und ganz wichtig, es muss nicht immer, ich sag mal, sofort der Hochleistungssport sein. Schon moderate Bewegung kann eine erhebliche stabilisierende Wirkung mehr oder weniger auf die Psyche wirklich auch entfalten.
Ja, das finde ich sehr wichtig, dass du das sagst, denn die depressiven Patienten sagen ja oft, gut, ich bin jetzt nicht in der Verfassung, 12 Kilometer zu laufen. Ja. Und dann gewinnt man aber schon sehr viel, wenn es mit einem Spaziergang von einer halben Stunde anfängt. Und wenn man dann irgendwann zu 5 Minuten joggen, 2 Minuten gehen, 5 Minuten langsam joggen, 2 Minuten gehen kommt, gewinnt man nochmal mehr. Ja. Und das andere, was du gesagt hast, die Sportart, die einem Spaß macht, wird die sein, die einem am meisten gesundheitlich bringt, weil es die einzige ist, die man eben richtig macht. Das stimmt, glaube ich, auch. Was ziemlich neu ist, ist, dass auch Krafttraining anerkannt wird als hilfreiche Sportart.
Absolut.
Das, was wenig verwundert, weil Krafttraining natürlich für den Körper total gut ist und sich ja auch sonst so ein bisschen rumgesprochen hat, dass das hilfreich ist. Im Krankenhaus machen wir das sehr wenig, finde ich. Da sind es schon noch die Ausdauersportarten und die Gruppensportarten, die dominieren. Ja. Ich kenne nur wenig Krankenhäuser, die überhaupt so Geräte haben. Also ein paar Hanteln fliegen bestimmt irgendwo rum, aber die ganze normalen Fitnessstudio-Geräte sehe ich jetzt in Krankenhäusern selten. Dabei scheint das auch gut zu sein.
Scheint gut zu sein und eine gute Ergänzung zu sein. Also grundsätzlich sagt man ja, so ungefähr 150 Minuten pro Woche moderater Sport ist etwas, was beispielsweise auch viele Menschen leisten können und was letztlich einfach auch empfohlen ist, um sich auch nicht nur körperlich, sondern auch langfristig mental einfach auch fit zu halten. Und dann ist es wirklich auch gesellschaftstechnisch empfohlen, dass letztlich dann nochmal das ergänzt wird durch 2 bis 3 leichte Einheiten Krafttraining und über 65 dann teilweise auch nochmal bei älteren Menschen auch nochmal Koordinationstraining so ein Stück weit mit hinzukommen sollte. Also letztlich sind das Zahlen oder Dauern, die man eigentlich recht gut, so wie ich finde, in den Alltag integrieren kann, wenn man wirklich dieses Projekt Sport oder sportlicher Aufbau für sich ernst nehmen möchte. Weil man muss sagen, wir sind als Deutsche eher eine Sport- ja, träge Gesellschaft, muss man sagen. Also es gibt eine große Erhebung, die besagt von Statista, dass letztlich 60% aller Deutschen einmal oder weniger im Monat Sport machen. Und das ist schon eine erschreckende Zahl. Das mag durch Corona, da ist ja dann so ein Stück weit nochmal ein bisschen der sportliche Beteiligungsrate ein bisschen nach oben gegangen. Mag das ein bisschen nach oben gegangen sein, aber im internationalen Vergleich ist so die sportliche Auslastung gesellschaftlich noch ausbaufähig, so würde ich mal sagen.
Und Benedikt, hast du ein paar Tipps und Tricks, wie man Krankenhäuser besser dazu bringt, mehr Sportangebote zu machen, wie man Patientinnen und Patienten dazu bringt, mehr Sport zu nutzen? Was bewährt sich deiner Erfahrung nach, diese Erkenntnis auf die Straße zu bringen?
Also ich glaube, es ist die Aufklärungsarbeit, die man wirklich einfach auch leisten muss, ne? Dass man irgendwo nicht Sport als eine Beschäftigungstherapie mehr oder weniger sieht, die im Krankenhaus irgendwie abgearbeitet werden muss, sondern dass das, was wir gerade einfach auch besprochen wird, psychoedukativ sehr gut dem Patienten gegenüber dargestellt wird und als ein Prozess mehr oder weniger beschrieben wird. Was ich in meinem Krankenhaus einfach beobachte, ist letztlich, dass wir ein sehr engagiertes Team haben aus wirklich Leuten, deren Herzensangelegenheit es wirklich einfach auch ist, diese Thematik sozusagen an die Patienten heranzutragen und die wirklich begeisterungsfähig sind. Und dann merkt man so ein Stück weit, dass die Patienten dann wirklich so ein Stück weit auch mitgezogen werden. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen und das halte ich für eine unheimlich gute Maßnahme, um letztlich die Bewegungstherapie, Sporttherapie dann im Krankenhaus sozusagen populärer dann einfach auch zu halten und zu gestalten.
Ja, ich verstehe. Du sagst also, dass man nicht sagt, ja, dann machen sie Beschäftigungstherapie, lesen Buch, gucken fern, machen Sport, das ist ja alles, dann geht die Zeit rum, sondern dass man stattdessen sagt, ursächlich wirksam gegen ihre Angst und Depression ist Ausdauersport und Kraftsport. Wir bieten das hier an, machen sie das hier, machen sie das auch zusätzlich und machen sie es zu Hause weiter. Dann tun sie aktiv was gegen ihre Krankheit. Das ist ein anderes Framing, als es sich sonst vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen manchmal so zeigt.
Mhm. Absolut.
Ja. Okay, und wir hatten eben schon gesagt, es gibt auch Leute, die jetzt Hochleistungssport machen und gar nicht durch eine Krankheit zum Sport kommen. Erzähl mal ein bisschen, wie du mit diesen Menschen zu tun hast oder wann du als Psychiater mit diesen Menschen in Kontakt kommst.
Ja, also das ist jetzt so ein Bogen quasi zum Leistungssport. Also die Sportpsychiatrie im klassischen Sinne beschäftigt sich ja so ein Stück weit mit Prävention, Diagnostik und Therapie psychiatrischer Erkrankungen im Leistungssport. Und das ist schon ein sehr spannendes, junges Thema, was ein Stück weit an der Schnittstelle entwickelt worden ist zur Psychosomatik, zur Physiotherapie, zur Sportmedizin, zur Ernährungsmedizin letztlich. Und da trifft man dann Leistungssportler als Menschen, die wirklich, muss man sagen, extrem hohen Anforderungen tagtäglich ausgesetzt sind. Die stehen unter permanentem Leistungsdruck, werden öffentlich bewertet, erleben Konkurrenzsituationen und müssen sich teilweise extrem schon in jungen Jahren disziplinieren. Und hinzu kommen dann natürlich Faktoren auch wie Verletzungen, wie Karriereübergänge, wie soziale Isolation und starke Identifikation letztlich mit der sportlichen Leistung. Und Sportpsychiatrie im weitesten Sinne versucht deshalb, Probleme dieser Menschen so früh wie möglich zu erkennen, professionell zu behandeln und gleichzeitig die besonderen Bedingungen des Leistungssportes so ein Stück weit zu berücksichtigen, muss man sagen.
Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, natürlich völlig anonymisiert mit falscher Sportart und allem anderen anonymisiert, aber wer so typischerweise zum Beispiel zu dir zur Behandlung kommt?
Also es ist sehr breit gefächert, muss man sagen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir gerade Menschen auch in den Individualsportarten erleben, die unter starken Versagungsängsten leiden und die mit dem Leistungsdruck mehr oder weniger nur schwer dealen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir teilweise depressive Erkrankungsbilder mehr oder weniger dann erleben, wenn Karriereübergänge mehr oder weniger stattfinden. Also beispielsweise, wenn aus einer sportlichen Karriere heraus dann irgendwann die Berentung dann mehr oder weniger stattfindet, die ja eher in jungen Jahren stattfindet und die
33,
Leute dann wirklich unter Identitätsprobleme dann irgendwann auch so ein Stück weit geraten. Ja, also letztlich sich die Frage stellen, was bin ich noch ohne meinen Sport? Denn ich bin so ein Stück weit immer mein Sport gewesen. Also es gibt so unterschiedliche Couleur von Sportlern, die quasi auf uns zukommen und die sich auch mit sehr unterschiedlichen, ich sag mal, Beschwerdebildern bei uns präsentieren.
Mhm. Also das heißt, das wäre so ein Beispiel, dass jemand kommt, der jetzt seine Spitzensportkarriere so ein bisschen beenden muss und irgendwie umsteigen muss und durch diese Identitätsproblematik zu dir kommt.
Ja, der fällt erstmal in so ein Loch. Ne? Also das muss man sich so ein Stück weit so vorstellen, da ist jemand gewesen, der hat eigentlich sein Leben lang für den Sport, ich will nicht sagen geopfert, weil er hat auch gut davon gelebt. Aber wenn er jetzt dann quasi in die Bredouille kommt, dann sozusagen sein zweites Leben und das dann im Alter von knapp mal Mitte 30 dann neu zu gestalten, mit dann teilweise einfach auch noch einem gewissen finanziellen Background, kann man sich natürlich vorstellen, das kann Probleme mit sich ziehen. Ja, man muss sich ganz neu seinen Tag strukturieren. Man hat ein gewisses Körperbild von sich mehr oder weniger im Hinterkopf, was man auch halten möchte. Gleichzeitig hat man aber nicht mehr die gleiche Trainingsfrequenz. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist man finanziell recht gut situiert. Und am Ende des Tages ist es dann so, dass natürlich auch Risiken für eine gewisse Lebensführung mehr oder weniger dann in sich bergen kann. Stichwort dann irgendwo zu Suchterkrankungen zu neigen, gewisse Verhaltensthematiken dann offenkundig werden zu lassen. Also das ist schon etwas, was unheimlich herausfordernd dann für einen Spitzensportler sein kann, der dann auf einmal so gesehen dann nicht mehr so gefragt ist, wie er das sonst immer in der Öffentlichkeit gewohnt war. Ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen für die 2% super erfolgreichen Spitzensportler. Von denen habe ich jetzt noch, glaube ich, null behandelt. Aber ich kenne schon auch so einzelne Behandlungen bei Leuten, die nicht in den Top 2% sind, wo der Sport ja auch ziemlich gnadenlos sein kann. Also einsetzen tun die ja praktisch genauso viel wie die, die die Goldmedaillen haben, ja. Und opfern praktisch gleich viel. Und wenn man dann aber dreimal in Folge irgendwie einen vierten Platz gemacht hat, dann kann das einem ganz schön auf die Seele schlagen. Und finanziell lohnt sich das dann außer im Fußball vielleicht auch meistens nicht. Hast du Absolut. Solche Patienten auch?
Die haben sich bei uns teilweise dann auch vorgestellt. Da ging es dann vor allem eher um Sportarten, wo dann teilweise nach Unfällen dann eher Problematiken aufgetreten sind. Ne, man kann sich jetzt beispielsweise vorstellen, im Reitsport kann es beispielsweise das Thema sein, ne, wenn man mal schwer gestürzt ist, dass man dann auf einmal so ein Stück weit auch merkt, da kommt ein gewisses Angstgefühl hoch, wenn ich wieder aufs Pferd steige, wenn ich wieder über Hindernisse springen soll, all diese ganzen Dinge. Dann natürlich immer so ein Stück weit auch die Gefahr ist, dass sich so eine Angst generalisiert. Da ist dann mehr oder weniger Behandlungsbedarf oder Gesprächsbedarf zumindest, der man dann sehr gut einfach auch ambulant abdecken kann, um dann diesen Leuten dann einfach auch dazu zu verhelfen, dann am Ende des Tages ein Stück weit wieder ja zu alter Form zu finden und wieder auch, ich sag mal, Spaß und Antrieb für ihren Sport, für ihre Leidenschaft, sag ich mal, zu entwickeln. Ja.
Und dann gibt es auch die, die in den Wettkämpfen eher nicht erscheinen oder erfolgreich sind, die Sport trotzdem exzessiv betreiben, wo man dann denkt, ist das jetzt überhaupt vielleicht mehr so eine Symptombehandlung, die man sich selbst ausgesucht hat, um mit Anspannungen zurechtzukommen oder so. Und wo man das Gefühl hat, das ist eigentlich zu viel Sport und Goldmedaillen sind überhaupt nicht in Sichtweite. Sind die auch in der sportpsychiatrischen Sprechstunde? Oder wie sieht es damit aus?
Die erlebt man ehrlicherweise weniger. Also da ist mir jetzt kein Beispiel bekannt, dass jemand mal zu mir gekommen ist mit dieser Problematik. Aber da muss man dann wahrscheinlich auch sagen, da ist der Leidensdruck dann vielleicht auch nicht derjenige, der einen in die Ambulanz sozusagen dann wirklich auch bringt. Ja, Sport kann natürlich ein ausgeprägter Kompensationsmechanismus sein für irgendwie auch andere Dinge, gar keine Frage. Aber du sprichst ein spannendes Thema an. Das sind dann eher weniger die Leute, die wir in der Ambulanz dann mehr oder weniger sehen, die sich bei uns vorstellen.
Also bei der Essstörungsbehandlung, da ist das ja immer wieder ein Thema, dass man auch versuchen muss, den Sport zu begrenzen, der dann durchgeführt wird, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Aber die sind dann natürlich auch in der Gesamtbehandlung Essstörungen eher. Und sonst kommt man wahrscheinlich nicht zum Arzt, weil man keinen Leidensdruck hat. Ja.
Absolut.
Erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie sich das so gewandelt hat. Also vor 10 Jahren kannte keiner den Begriff Sportpsychiatrie oder vor 15 Jahren. Dann hat es irgendwie angefangen, dass Jogi Löw mal gesagt hat, also man kann auch mal also über alles sprechen, so mehr oder minder, dass irgendwie mal klar wurde, auch Spitzensportler haben mal ein psychologisches Coaching oder sowas. Ja. Und jetzt findet es ein bisschen mehr Verbreitung, aber wie ist denn so der Stand der Dinge da bei der Sportpsychiatrie?
Ja, also letztlich sprichst du da einen ganz zentralen Punkt an, also Stichwort Jogi Löw oder auch Leute wie Per Mertesacker, André Schürrle, Robin Gosens sind im Prinzip aktive Sportler gewesen, die diese Problematik ein Stück weit nach oben gespült haben. Ja, also letztlich war es über lange Jahre tabuisiert, über psychische Probleme im Leistungssport zu sprechen, weil so ein Stück weit immer auch der Duktus war, wer es bis da oben geschafft hat, der ist auch psychisch stabil. Heute wissen wir, dass diese These nicht stimmig ist. Wir wissen, dass es im Spitzensport eine genauso hohe Anzahl an psychischen Problemen gibt, wie in der Allgemeinbevölkerung letztlich auch. Und letztlich gilt das teilweise für Essstörungen oder die wir ja gerade angesprochen haben oder ästhetische Sportarten sogar in noch höherem Maße. Und deshalb bin ich dankbar dafür, dass im Prinzip diese Thematisierung letztlich auch stattgefunden hat und am Ende des Tages dann Sportpsychiatrie auch so ein Stück weit den Weg in die Strukturen mehr oder weniger finden konnte. Weil letztlich es mittlerweile so ist, dass beispielsweise in den Leistungszentren sportpsychologische Unterstützung ein fester Bestandteil mehr oder weniger der Voraussetzung ist, um zertifiziert zu werden. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ne?
Ah, das wusste ich auch noch nicht. Sowas bringt ja oft viel, weil es dann diese Versorgung auf stabile organisatorische Füße bringt. In den Leistungszentren ist eine sportpsychologische Unterstützung Teil der Zertifizierungsanforderungen. Das ist ganz gut, ja.
Ja, also der sportpsychologischen. Wichtig ist natürlich auch nochmal zu unterscheiden Sportpsychologie und Sportpsychiatrie. Mhm. Ne? Also Sportpsychologie ist immer so ein bisschen darauf ausgelegt, mehr oder weniger, dass es um Leistungsoptimierung mehr oder weniger geht. Also Training zu verbessern, Ergebnisse zu verbessern, ist aber weniger ein therapeutischer Ansatz so gesehen. Die Sportpsychiatrie, die wenig verankert ist, leider noch in den Vereinsstrukturen, die beschäftigt sich dann vor allem damit zu diagnostizieren und zu therapieren. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Unterschied. Und da liegt dann natürlich auch zukünftig, denke ich, eine große Herausforderung, dass nicht nur die Sportpsychologie in den großen Vereinen, sage ich mal, Einzug erhält, sondern vor allem auch die Sportpsychiatrie dort dafür sorgt, dass nicht nur, ich sag mal, körperliche Screening-Untersuchungen stattgefunden wird, also quasi die sportmedizinische Leistungsdiagnostik mehr oder weniger stattfindet, sondern dass es den Athletinnen und Athleten auch möglich ist, dann einfach auch regelmäßige psychologische Checks mehr oder weniger dann in Anspruch zu nehmen. Denn man muss sich Folgendes überlegen, die Herausforderungen, die ein Spitzensportler heute gegenübergestellt ist, gerade in großen Fußballvereinen beispielsweise, die sind deutlich gewachsen gegenüber dem, was früher war. Es ist ja eine Rundum-die-Uhr-Bewertung, die mittlerweile stattfindet. Wenn wir uns mal 10, 20 Jahre zurückerinnern, ja, oder vielleicht auch 30, da ist letztlich die Bewertung vielleicht mit der Sportschau am Abend abgeschlossen gewesen. Heute ist es so, da gibt es die sozialen Plattformen wie X, wie Instagram, wie letztlich Facebook, was es da noch so alles gibt, wo ein Patient bzw. ein Sportler rund um die Uhr bewertet wird, teilweise natürlich auch gelobt wird, aber unheimlich auch unter nochmal medialen Druck irgendwo auch gesetzt wird. Damit umzugehen in jungen Jahren, das ist unheimlich letztlich herausfordernd. Und es haben sich natürlich auch die Anforderungen, also die Leistungsdichte im Sport, die hat sich nochmal geändert. Weil ich aus dem Fußball komme, spreche ich immer vom Fußball, aber da ist ja bekannt, es wurden immer wieder neue Wettbewerbe geschaffen, es wurden immer wieder neue Termine angesetzt für Spielaustragungen, die es früher in der Dichte nicht gegeben hat. Und das setzt den Sportler letztlich auch da massiv unter Druck. Und das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, ist, jeder Sportler ist heute nicht nur Sportler und soll beispielsweise Fußball spielen, sondern er soll auch seine eigene Marke bilden. Das ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt. Ja, also der soll auf Social Media beispielsweise auch sich aufmerksam machen, der soll was aus seinem Alltag posten, der soll irgendwie interessant gehalten werden, damit er vermarktbar bleibt. Und das sind mittlerweile einfach auch die Anforderungen, die Sponsoren bei dem Abschluss dann einfach individualisierter Verträge dann sehr klar einfach auch stellen und was die Betreffenden auch sehr unter Druck setzen kann, natürlich in gewissen Situationen.
Sehr interessant. Wie sieht's denn mit Medikamenten aus? Also bei Sportlern dürfte es ja noch schwieriger sein, als bei gesunden Medikamente einzusetzen. Gibt's da spezielle Erkenntnisse, die du uns mal so irgendwie unzusammenhängend irgendwie erzählen kannst?
Also bei Medikamenten, genau, ist man natürlich extrem zurückhaltend, muss man einfach auch sagen. Und was ich so ein Stück weit einfach auch gelernt habe, ist, sich mit den Anti-Doping-Kriterien so ein Stück weit zu beschäftigen, die sehr hart sind, die sehr hart auch ausgelegt sind und wo man am Ende des Tages natürlich immer auch versucht, so wenig Medikamente wie möglich, denn man muss Folgendes bedenken. Es gab mal eine Untersuchung der Sporthochschule in Köln, die mal festgestellt hat, dass bis zu 10% aller Spitzensportler mehr oder weniger in missbräuchlicher Art und Weise beispielsweise Schmerzmittel etc. Nutzen, um sich quasi im Sport zu pushen, um immer wieder über ihre Leistungsgrenze gehen zu können. Und da liegt ein ganz großes Problem drin. Ne? Letztlich beim Sportler auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Leistungssport heißt immer über seine Grenze gehen, aber gleichzeitig muss ich auch mental und letztlich psychisch gesund sein, um kontinuierlich über einen längeren Zeitraum gute Leistung bringen zu können, so würde ich mal sagen.
Das heißt, Ritalin ist zum Beispiel bei einem Leistungssportler nicht möglich?
Habe ich die Anfrage noch nicht gehabt. Ist eine spannende Frage, die du gerade ansprichst. Ich würde es auf jeden Fall unter immer auch den wirklich gegebenen Voraussetzungen einfach auch checken. Den speziellen Fall, die spezielle Anfrage hatte ich jetzt noch nicht.
Also es waren jetzt ja gerade die Enhanced Games, wer das nicht mitbekommen hat. Das sind in, ich glaube, Los Angeles ausgetragene Games, wo man sich Las Vegas, wo man sich dopen durfte, Testosteron, Erythropoietin, Und noch eine dritte Substanz wurden häufiger genommen und man durfte auch zum Beispiel als Schwimmer so Schwimmanzüge tragen. Ein Weltrekord wurde tatsächlich überboten dadurch. Alle anderen lagen schlechter als die nicht gedopten. Ich finde das natürlich moralisch völlig verwerflich, aber auch gleichzeitig interessant, dass es so viel jetzt nicht brachte. Klar, es waren nicht die gleichen Sportler, die die Weltrekorde aufgestellt haben, die jetzt nicht besser geworden sind, sondern Leute, die ohne Doping jetzt weniger geleistet hätten. Aber ich war überrascht, dass es nicht noch mehr irgendwie herausragende Leistung gegeben hat.
Ja, also mich wundert zumindest nicht, dass solche Art von Spiele in Amerika, wo ja immer höher, schneller, weiter irgendwie angesagt ist, stattfinden und dann auch noch in Las Vegas. Aber ich muss natürlich sagen, was wir natürlich immer im Vordergrund sehen und was im Vordergrund stehen muss, ist die Gesundheit des Sportlers, ist die körperliche Unversehrtheit. Und ich finde, letztlich alles muss irgendwo auf seine Grenze irgendwo auch haben. Und ich weiß, dass sich die Olympischen Komitees, glaube ich, auch sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Spielen, die du gerade angesprochen hast, irgendwo auch ausgesprochen haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht Schule macht und wir jetzt uns alle 4 Jahre auf solche Spiele freuen dürfen und die auch nicht zu sehr in den Mittelpunkt geraten, weil ich finde, der faire, der ordentlich saubere Sport, der sollte im Vordergrund stehen und das gilt sowohl für den Breitensport als auch für den Spitzensport.
Ja, und das gilt für den Körper und auch die Psyche. Also bislang werden Sportler ja immer so als Hochleistungsmaschinen gesehen, wie so Formel-1-Fahrzeuge. Und das letzte Sauerstoffmolekül wird noch gemessen, das im Muskel ankommt und jeder einzelne Glukosemolekül wird irgendwie getrackt. Aber ob der Sportler überhaupt noch Lust hat, das alles zu machen und wie der so gestimmt ist, das wurde lange Zeit wenig angesehen. Aber weder körperlich noch psychisch Schaden zu nehmen, müsste irgendwie ein Teil des Leistungssportes sein. Aber du hast schon recht, im maximalen Spitzensport ist das für einige Jahre kaum aufrechtzuerhalten. Das ist die Dynamik des Businesses da. Man muss sich da selber überlegen, wie weit man da gehen will, wenn man das Glück hat, sich das fragen zu können. Ne? Aber klar, sehr interessant. Ja, was gibt's sonst noch an Geschichten, die du uns erzählen kannst aus der Sportpsychiatrie?
Ja, also ich würde einfach sagen, was wichtig nochmal als Kernmessage ist, vielleicht auch für den heutigen Podcast, ist ein Stück weit, dass die Enttabuisierung letztlich von psychischen Problemen im Leistungssport vorangetrieben werden muss. Das halte ich für unheimlich wichtig, denn dann ist auch sichergestellt, dass solche tragischen Ereignisse, wie es jetzt zumindest vor einigen Jahren ja im Fall Enke beispielsweise der Fall war, der ja so tragisch er war, auch gezeigt hat, dass mentale Stärke nicht unbedingt gleich seelische Gesundheit heißt, aufgezeigt hat, weil letztlich ja im Fall Enke auch bekannt war, dass dieser Torhüter trotz seiner psychischen Probleme bis kurz vor seinem Ableben in der Lage war, auf sehr, sehr hohem Niveau Fußball zu spielen. Das ist nochmal wichtig, die Enttabuisierung, die schon stattgefunden hat, so wie wir es gerade beschrieben haben, die muss weiter vorangetrieben werden. Was ich mir persönlich auch noch wünschen würde, wäre, dass sowohl wie die Sportpsychologie jetzt aktuell in den Leistungszentren verankert ist, dass da jetzt auch am Ende des Tages die Sportpsychiatrie einen ähnlichen Stellenwert einnimmt und wir einfach uns vernetzen, also dass wir nochmal ganz andere Netzwerkstrukturen bilden zu anderen anliegenden Fächern, wie beispielsweise der Sportmedizin, Ernährungsmedizin, der Physiotherapie und so weiter. Und am Ende des Tages, dass diese mentalen Check-ups mehr oder weniger strukturiert und systematisiert in den Vereinen eingeführt werden, dass einfach auch junge Athleten da früh abgeholt werden, weil die sind auch letztlich eine Personengruppe, die sehr früh schon unter sehr starkem Druck stehen, wenn es darum geht, jedes Jahr den Sprung in den nächsten Kader zu schaffen und zu vollziehen. Das setzt unter erheblichen Druck und da sollten gerade die jungen Menschen so ein Stück weit auch dazu angehalten werden, dass es auch eine Identität außerhalb des Sportplatzes mehr oder weniger gibt. Man spricht da teilweise nochmal zwischen dem Unterschied von, ich sag mal, der Wettkampfpersönlichkeit und der Gesamtpersönlichkeit. Das ist relativ häufig geschrieben, dass ein Sportler in jungen Jahren schon eine sehr starke Wettkampfpersönlichkeit entwickelt, aber von seiner Gesamtpersönlichkeit am Ende des Tages vieles auf der Strecke bleibt, weil er so sehr auf den Sport mehr oder weniger fixiert ist. Ja, also das würde ich mir wünschen, dass im Prinzip jüngere Menschen schon auch sportpsychiatrisch in den Leistungszentren beraten werden und dass es am Ende des Tages irgendwann mal so sein wird, dass ein Kreuzbandriss oder die Behandlung einer Depression genauso selbstverständlich im Fußball wird wie die Behandlung eines Kreuzbandrisses, so will ich mal sagen. Und dass am Ende des Tages da eine höhere Transparenz hereinkommt und dass wir ja den Sportlern mehr oder weniger einen Weg vermitteln, möglichst gut einfach auch und nachhaltig mit sich umzugehen und gut und stabil mental gesund durch die Karriere zu kommen, so will ich mal sagen.
Ja, das ist super spannend. Ich will vielleicht noch einen Punkt einwerfen, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, dass die Prophylaxe auch von psychischen Erkrankungen. Du hast eben so schön gesagt, dass man das mal ein bisschen anders framen kann, dass Sport in der Behandlung eben ein wirksames Agens ist. Und in der Prophylaxe ist es ja so, man weiß, man macht Sport, um dünner zu werden und um das Herz-Kreislauf-System zu schonen. Aber Sport funktioniert ja unzweifelhaft auch als Prophylaxe gegen psychische Erkrankungen wie Depressionen und Ängste. Und wenn man einfach seinen ganz normalen Sport macht, ohne jetzt super Leistungsträger zu sein, sondern einfach hin und wieder eine halbe Stunde joggt, dann tut man auch was für psychische Stabilität, Resilienz und Gesundheit. Also das, was du eben für den Leistungssport ausgeführt hast und für den therapeutischen Sport, das gilt ja auch noch in der Prophylaxe. Auf die Idee bin ich eben gekommen, weil ich nämlich irgendwie damit abbinden wollte zu sagen, also wenn man jetzt das alles gehört hat, kann man nochmal mit viel mehr Spaß auch seinen eigenen Sport machen, weil das einfach eine super wichtige Sache ist.
Ich glaube, das ist nochmal so ein Grundgedanke, den wir so am Ende nochmal vielleicht vorantreiben sollten. Also letztlich ist weniger wichtig, was man macht, sondern ein Stück weit, dass man was macht. Und gerade bei der Prophylaxe psychischer Erkrankung ist teilweise auch in Studien nachgewiesen, dass es da kaum eine Untergrenze gibt. Es gibt eine letztlich interessante Studie von der Berliner Charité, die so ein Stück weit gezeigt hat, dass schon ein 30-minütiger Ausdauersport, eine Sporteinheit per se, schon davor schützen kann, dass letztlich Panikattacken oder einfach auch massive Ängste so ein Stück weit prophylaktisch entgegengewirkt werden kann. Also da ist keine Untergrenze gesetzt. Wichtig ist das, was gefällt und was eine individuelle Passung so gesehen einfach auch hat. Und dann hat das einen tollen prophylaktischen Effekt, den man überhaupt nicht unterschätzen darf. Ich denke, das ist nochmal eine ganz wichtige Message, die wir hier den Hörern so ein Stück weit auch mitgeben sollen. Ja.
Also, wenn ihr das jetzt beim Joggen gehört habt, dann schreibt mal in die Kommentare, dass ihr es beim Joggen gehört habt. Das ist immer gut. Überhaupt, es fehlen noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen des Psychcasts, weil der ist ja neu. Also dieses Format hier ist neu. Das dürft ihr auch gerne bei iTunes hinterlegen. Benedikt, du bist ein super vielseitiger Mensch und total unterhaltsam im Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch über das Thema Sport und Psyche und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Dankeschön. Es hat wieder großen Spaß gemacht.
Ciao.